Kamasutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.
Herzlich willkommen zur neuen Kamasutra-Folge. Mittlerweile schon Folge 39 und die trägt den Titel ÖBUV, Sachverständige erfahren und vertrauenswürdig. ÖBUV, das steht für öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige. Und was das genau für Menschen sind, was sie vielleicht besser können als andere und woran man sie erkennt und vor allem wofür man sie braucht, darüber wollen wir heute reden in dieser Kamasutra-Folge. Das heißt also, wir werden tief eintauchen in das sogenannte Sachverständigenwesen der IHK Köln. Mit dabei ist die Präsidentin Nicole Grünewald. Grüß dich, Nicole.
Hallo, Konstantin.
Außerdem heute mit dabei Stefanie Bay, Referentin für Sachverständigenwesen in der IHK Köln. Hallo, Stefanie.
Hallo, Konstantin.
Und wir haben einen echten, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen hier, Robert Junglischke. Herzlich willkommen.
Ja, auch herzlich willkommen.
Wir freuen uns sehr. Nicole, aber zuerst zu dir und direkt zur Sache. Sachverständige, was genau hat die IHK damit zu tun?
Ja, sehr viel. Denn wir als IHK, wir sind ja öffentlich-rechtlich und deshalb können wir genau wie auch die Architektenkammern, die Ingenieurkammern oder auch die Handwerkskammern aufgrund von § 36 der Gewerbeordnung Sachverständige öffentlich bestellen und auch vereidigen. Und die öffentliche Bestellung und Vereidigung ist eine zentrale hoheitliche Aufgabe einer IHK. Und in meiner Funktion als Präsidentin darf ich die Vereidigung sogar durchführen und das ist schon ziemlich klasse.
Ich habe gehört, das macht dir auch sehr viel Spaß.
Ja.
Können wir gleich noch drüber reden. Stefanie, du bist hauptamtlich für die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zuständig. Was muss man denn überhaupt für Voraussetzungen erfüllen, um so ein ÖBUV zu werden?
Also grundsätzlich ist es so, dass sie einen Antrag stellen müssten, also die Sachverständigen, wenn man bereits eine Berufserfahrung hat. Das ist ganz wichtig, dass man sich zumindest in seinem Sachgebiet schon mal gut auskennt. Denn das wird auch geprüft. Also wir prüfen zum einen, dass die Sachverständigen persönlich, aber auch fachlich geeignet sind. Persönliche Eignung, da fällt sowas drunter, dass man vertrauenswürdig ist, dass man unparteiisch seine Gutachten erstellt. Besonders wichtig ist es die besondere Sachkunde. Also es ist so, dass es eine über dem Durchschnitt liegende Sachkunde ist, die wir durch fachliche Überprüfungen nachweisen lassen durch die Sachverständigen. Was wir auch überprüfen, ist, dass die Sachverständigen schon Gutachten geschrieben haben, die fachlich korrekt sind, aber auch tatsächlich für die fachfremden Personen auch nachvollziehbar sind. Also dass ich quasi als Nichtfachmann weiß, was der Sachverständige mir sagen möchte bei meinem Problem.
Also ihr merkt vielleicht schon, wir sprechen über etwas Hochoffizielles und dazu passt auch das Kammersagen von Uwe Vetterlein.
Kammersagen.
Der Titel öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige ist ein Qualitätssiegel für ganz besondere Sachkunde und persönliche Eignung. Das garantieren wir als IHK Köln.
Also ein Qualitätssiegel, was von der IHK verliehen wird und für das auch die IHK gerade steht. Stefanie, wie garantiert ihr das?
Da haben wir einige Instrumente für. Zum einen ist es die Überwachung der Sachverständigen, also ist man einmal öffentlich bestellt und vereidigt. Das hört sich fies an, aber wir überwachen halt, dass die Qualität der Sachverständigen so ist, wie sie auch beim Erstbestellungsverfahren war. Also dass die Gutachten immer noch in Ordnung sind und fachlich korrekt sind, dass die Sachverständigen sich fachlich auch weiterbilden, also Seminare besuchen in ihrem Sachgebiet. Das erfahren wir durch zwei Wege. Zum einen stellen wir es fest im Wiederbestellungsverfahren, das ist so unser Qualitätsverfahren, dass wir alle 5 Jahre die Sachverständigen mal fragen, was sie so gemacht haben in 5 Jahren. Ob sie sich eben weitergebildet haben, wie viele Gutachten sie geschrieben haben, die schauen wir uns auch nochmal an. Der andere Zweig ist die eher unschönere Variante, dass wir Beschwerden bekommen über die Sachverständigen. Und auch da haken wir dann genau nach, was ist der Fehler gewesen oder woran hat es gelegen in dem Verfahren.
Aber ihr schaut euch die Gutachten nochmal an. Also da wird quasi nochmal so ein bisschen wie so ein Lehrer drüber geschaut.
Genau, also wir schauen uns die als Laien an. Sollten wir feststellen, das stimmt irgendwas nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, werden die dann auch nochmal fachlich geprüft durch Fachgremien. Das sind in der Regel bundesweit verteilte Fachgremien, die wir uns als IHK gegenseitig leihen, sage ich jetzt mal, wo halt Fachexperten drin sind, die halt auch dann fachlich auf die Gutachten schauen.
Jetzt haben wir schon viel über das Sachverständigenwesen erfahren, aber jetzt wollen wir den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen hier auch hören. Robert, wir sind sehr froh, dass du da bist. Und bevor du uns erzählst, welches Fachgebiet du quasi als Sachverständiger bearbeitest, sag uns doch erstmal, was machst du denn im normalen Leben beruflich und wie bist du auf die Idee gekommen, ÖBUV-Sachverständiger zu werden?
Also ich bin natürlich zum einen als Freiberufler, als Sachverständiger tätig, aber im Hauptberuf bin ich kommunaler Energiemanager in der Stadt Wesseling. Und diese Sachverständigentätigkeit ist eben so ja, ein Nebenjob, weil ich bin ja öffentlich bestellt für Keuhaltung, Keuteichbau und Keubewertung. Und vielen wird jetzt gar nicht sagen, was das ist, weil ein Koi kennt nicht jeder. Also ein Koi ist ein großer bunter Fisch, der aus Japan kommt. Und das ist halt ein Nischensachgebiet. Und das hatte dann auch einige Tücken, überhaupt öffentlich bestellt zu werden. Und aber ja, jedenfalls, ich bin einer von derzeit 2 öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für eben dieses Thema Koi. und ich bin der Einzige, der auch Keu-Bewertung macht. Also es geht ja, wenn man zum Beispiel in den Medien von Keu hört, dann hört man immer von Werten, von großen astronomischen Werten, also zigtausende von Euro, was in der Regel gar nicht der Fall ist. Aber da bin ich eben auch öffentlich bestellt für, dass ich eben eine Wertermittlung machen kann.
Das hättet ihr wahrscheinlich nicht erwartet, dass wir heute bei diesem Thema auch über Koi-Karpfen reden. Und das zeigt auch, dass das Sachverständigenwesen wirklich bis in jede Nische quasi reicht. Und jetzt gibt es noch ein paar Daten, Fakten und auch Zahlen zum Sachverständigenwesen von Uwe Vetterlein.
Kammerwissen.
Es gibt 7.800 öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige im Verzeichnis aller IHKs in Deutschland. Davon 276 im RK-Bezirk Köln. Davon wiederum 31 Sachverständige für Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, 30 für Schäden an Gebäuden und 23 für Kraftfahrzeugschäden und Bewertung. Seltene Bestellungsgebiete sind öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Reitplatzbau, für Orientteppiche, für Klaviere, für Edelsteine und für Koi-Karpfen.
Und über diese Koi-Karpfen wollen wir jetzt reden. Erzähl uns noch mal ein bisschen aus der Praxis. Ich meine, wie sieht das aus? Was musst du, was hast du bislang schon machen müssen als offizieller Sachverständiger für Koi-Karpfen?
Also grob kann man unterscheiden zwischen drei Bereichen. Das ist einmal der Bereich Versicherungsgutachten. Bei dem Bereich geht es in der Regel um Fischschäden, die halt über eine Versicherung dann abgedeckt werden sollen. Der nächste Bereich ist der Bereich der Koi-Teich-Schäden und der dritte Bereich ist dann tatsächlich wieder der Bereich Fischschäden. Und manchmal ist das Ganze auch kombiniert, dass aus einem Koi-Teich-Schaden ein Fischschaden entstanden ist. Insofern, aber das sind die drei großen Gruppen.
Also ich weiß von einem Fall, der hat Aufsehen erregt medial und zwar über die Stadtgrenzen hinaus. Erzähl mal davon.
Ja, also wir hatten ja bis vor wenigen Monaten in Bonn ein China-Schiff, also tatsächlich ein echtes Schiff, auf dem ein China-Restaurant war. Und der chinesische Eigentümer, man muss so vorne wegschicken, Asiaten sind fischverrückt. Also Asiaten, für die haben Fische eine ganz hohe Bedeutung. Das hat was mit Glücksbringer zu tun. Und dann war es vor, ich meine, es wäre 2020 oder 2021 gewesen, genau kann ich es gar nicht mehr sagen, war jedenfalls in der Corona-Zeit, meinte dann irgendein Gast, sich darüber echauffieren zu müssen, dass diese Fische nicht artgerecht gehalten würden. Und hat dann bei der Stadt Bonn interveniert, was dazu führte, dass bei der Stadt Bonn eben auch jemand, der keine Ahnung davon hatte, angeordnet hat, dass diese Fische sofort in einen Gartenteich müssen. Und dann hat man mich eingeschaltet und ich habe dann eben mir die Sache angesehen, ob eben die Fischhaltung dort zu vertreten ist. Und man muss ja als Sachverständiger auch immer so ein bisschen abwägen, was ist das kleinere Übel. Und in dem Fall war es tatsächlich so, zunächst einmal waren die Fische das gewohnt. Die Fische hatten noch eine akzeptable Größe für eine Innenhälterung. Die Filtertechnik war hervorragend, die Wasserqualität war auch gut, sodass es da nichts zu beanstanden gab. Das Einzige, was wir noch gemacht haben, ist ein Schild hingemacht, dass wirklich niemand mehr ins Wasser reinfasst und die Fische da antatscht. Und dann war die Sache auch gut und dann hat auch die Stadt Bonn eingelenkt und der chinesische Restaurantbesitzer durfte dann seine Fische dort behalten und hat dann im letzten Jahr eben sein Restaurant aufgegeben und hat extra im Garten dann einen großen Teich gebaut, wo die Fische dann fachgerecht umgesiedelt wurden.
Das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr spezieller Fall, aber auch ein Fall aus dem Leben. Nicole, sag uns doch mal in anderen Bereichen, wann genau ruft man einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen?
Also nochmal zurück zu Koi-Karpfen. Ich habe tatsächlich Bekannte, die hatten Koi-Karpfen und dann kam der Fischreier. Und die hätten mal lieber vorher einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen
geholt. Das ist doch ein großes Thema. Ne? Darum
Bewertung,
ist der Robert hier.
Weil die konnten der Versicherung nicht erklären, was da für Werte von dem Fischreier einfach weggefischt worden sind. Also von daher, das ist ein Thema, was mehr Leute beschäftigt, als man sich so vorstellen kann.
Wobei, wenn der Fischreier dran konnte, dann war der Teich auch nicht ordentlich gebaut. Das muss man auch sagen. Denn wenn man das richtig macht, dann kommt der Fischreier nicht dran.
Das werde ich denen mal weitergeben, was ihnen jetzt nicht mehr so viel Hilfe ist. Es ist kein Koi-Karpfen mehr da, aber das war ein wirklich sehr großer finanzieller Verlust, weil einige von diesen Fischen sind wirklich sehr, sehr wertvoll und die sind auch wunderschön, muss man sagen. Also es ist deshalb sind wir sehr stolz, dass wir einen von zwei Fachexperten auf diesem Gebiet haben und der Einzige, der auch wirklich die Karpfen bewerten kann.
Genau.
Ne? Ansonsten sind die oft dann auch auf die Haltung, auf den Teichbau konzentriert. Aber normalerweise, also jetzt mal abgesehen von so speziellen Gebieten, es ist immer dann gut, wenn man eine unabhängige fachliche Information oder Beratung benötigt. Also wenn ein Schaden beurteilt werden soll oder eine Sache oder wenn es einen fachlichen Streit gibt, den man vielleicht noch außergerichtlich klären möchte oder wenn man den tatsächlichen Zustand eines Gegenstandes feststellen möchte, dann ist ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger genau der Richtige. Denn seine Gutachten genießen wirklich ganz hohe Glaubwürdigkeit. Es ist deshalb auch oft eine gute Grundlage für eine Einigung, weil es halt wirklich neutral ist. Und deshalb ist es so, dass in Gerichtsverfahren möglichst nur öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige zum Einsatz kommen sollen.
Stefanie, aber wie erkenne ich denn jetzt einen öffentlich bestellten Sachverständigen? Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, wenn ich nach einem Sachverständigen suche, da finde ich auch eventuell Scharlatane in Anführungsstrichen.
Genau, der Begriff Sachverständiger ist leider in Deutschland nicht geschützt. Das heißt, es kann sich jeder Sachverständiger nennen, egal ob er fachlich eine Prüfung abgelegt hat und es wirklich nachgewiesen hat oder nicht. Und dementsprechend ist die erste Möglichkeit, bei uns auf der Internetseite zu suchen oder im bundesweiten Sachverständigenverzeichnis. Da haben wir Listen hinterlegt mit Sachverständigen, die eben öffentlich bestellt und vereidigt sind. Generell wichtig ist halt, dass man darauf achtet, dass die Bezeichnung da ist. Also es darf sich eigentlich nur ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger eben auch so nennen. Und er muss es auch aufführen, wenn er Gutachten schreibt auf seiner Homepage, auf einer Visitenkarte oder ähnlichem. Da muss diese öffentliche Bestellung vermerkt sein. Ansonsten in Gutachten erkenne ich einen Sachverständigen daran, ob er öffentlich bestellt ist, am Rundstempel. Das ist halt
am eines.
Genau, der Rundstempel, der ist 43 mm Durchmesser. Also er ist wirklich vorgegeben, wie er auszusehen hat. Es darf auch kein anderer Stempel für Sachverständigen.
Ist tatsächlich ein runder Stempel.
Okay. Genau, und den darf halt auch keine andere Institution oder ähnliches rausgeben. Also auch zertifizierte Sachverständige dürften keinen Sachverständigenstempel nutzen, der ähnlich aussieht. Und auch da ist vermerkt, dass der Sachverständige öffentlich bestellt ist und auch das Bestellungsgebiet ist hinterlegt. Üblicherweise verwenden die Sachverständigen auch ein Logo vom Institut für Sachverständigenwesen. Das heißt, das Zeichen für Sachverstand. Da kann man auch nachgehen. Also wenn das vorhanden ist auf der Internetseite, ist das auch ein Zeichen dafür. Ansonsten, einige Kammern bieten ihren Sachverständigen auch Ausweise an. Also der Sachverständige kann freiwillig sich gerne auch einen Sachverständigenausweis erstellen lassen von uns. Und daran könnte man es dann im Zweifel auch erkennen.
Robert, hast du einen Rundstempel dabei?
Nee, dabei habe ich ihn nicht. Da bin ich heute echt schlecht vorbereitet. Aber es ist halt so.
Ist auch kein Kolkhafen hier.
Also nein, nein. Sonst müssen wir nachher
besser
noch den Transport klären und all diese Dinge. Das wird ja heute immer verrückter. Nein, aber es ist halt so, die Gerichte bevorzugen natürlich den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, weil so ein Richter, der möchte halt auch wenig Arbeit haben. Und wenn dann das Gericht einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen einmal beauftragt hat, dann ist das Thema auch in der Regel durch. Das heißt, dann wird irgendwann auch der Beweisbeschluss durchgeführt und dann ist gut, wenn das eben keiner ist. Und das war auch der Grund, warum ich öffentlich bestellt werden wollte. Also ich war ja schon seit 2004 als Sachverständiger unterwegs, aber ich habe direkt gesagt, wenn, nur mit behördlichem Okay, weil ich dann nicht diskutieren muss, ob ich Sachkunde habe oder nicht, dann kann ich immer sagen, hier, ich bin geprüft und damit ist Thema gegessen. Und muss sagen, das war auch eine gute Entscheidung, denn dadurch hat man als Sachverständiger den Rücken frei. Denn man muss sich mal eins vor Augen führen. Wenn ein Sachverständiger ein Gutachten macht, dann gibt es immer eine Seite, die profitiert davon und eine Seite, die hat einen Nachteil dadurch. Und in der Regel ist halt die Seite, die einen Nachteil dadurch hat, nicht wirklich amused und versucht dann, das ist in der Regel so der Klassiker bei der Anhörung, den Sachverständigen zu zerlegen, damit das Gutachten dann eben auch nichts mehr wert ist. Also wer jetzt auf die Idee kommt, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger ist nur Zuckerschlecken, dem möchte ich warnen, manchmal auch nicht.
Was musstest du denn damals machen, um eben diesen Rundstempel dann auch zu bekommen?
Oh, das war ein langer Weg. Ja, die Sache war bei mir wirklich in der Tat komplex, um es mal so zu formulieren. Denn es gab ja noch keinen. Ich bin als erstes Mal, als ich dann die Idee hatte, Sachverständiger zu werden, zur Landwirtschaftskammer gegangen. Denn ein Karpfen oder ein Koi ist ein Karpfen. Und damit habe ich gedacht, gehört er zur Landwirtschaftskammer. Die Landwirtschaftskammer hat mich aber dann schnell abgewiesen und hat gesagt, nein, ein Koi ist ein Zierfisch und Zierfische unterliegen der Zuständigkeit der Industrie- und Handelskammern. So, und dann,
logisch.
Und dann begann mein, ich sage jetzt mal vorsichtig, Leidensweg. Denn die damalige zuständige Dame, die wollte erst nicht. Erstmal hat sie meine Gutachten dann nicht angenommen. Dann wollte sie kein neues Sachgebiet dafür eröffnen, weil es gab ja noch keinen. Dann musste ich nachweisen, dass es überhaupt erforderlich ist, hier einen Sachverständigen zu etablieren. Und dieser ganze Prozess hat von 2004 bis 2009 gedauert. Und dann endlich war es soweit und dann wurde ich im August 2009 hier in Köln vereidigt.
Stefanie, läuft das immer so oder ist das jetzt ein untypischer Fall?
Nein, das ist tatsächlich ein untypischer Fall. Also diese Nischenfälle, die haben die Besonderheit, dass wir halt da wirklich nachweisen müssen, dass es einen Bedarf an Sachverständigen gibt. Das heißt, der Sachverständige sollte nachweisen, dass das schon mal beauftragt worden ist, ein Gutachten zu schreiben oder vielleicht sogar bei Gericht schon war. Und weil es keinen anderen Sachverständigen natürlich auf dem Gebiet gibt, eben auch schon beauftragt worden ist. Und wie viele Gutachten oder Stellungnahmen man schon geschrieben hat. In der Regel ist es so, dass wir eben diese Punkte prüfen, die ich ja schon erwähnt habe, die persönliche und die fachliche Eignung. Und für die fachliche Eignung haben wir in Deutschland verteilt bei den IHKs angesiedelt. Wir haben auch einige Fachgremien, wo wir durch Experten halt eben diese besondere Sachkunde nachprüfen lassen. Und das ist so ein Art standardisiertes Verfahren. Also wirklich, es gibt die Gutachteneinreichung, es gibt die Prüfung durch unseren Sachverständigenausschuss, also was die persönliche Eignung angeht. Wir geben die Gutachten dann weiter an ein Fachgremium, die werden dort geprüft. Dann gibt es ja meistens eine schriftliche Prüfung und ein Fachgespräch, wo man nochmal mit dem Sachverständigen so in den Austausch kommen möchte, in den fachlichen. In Ihrem Fall war es natürlich etwas außergewöhnlicher.
Ja, das Problem war einfach, man hat gedacht, Fisch ist gleich Fisch und hat dann Aquaristik-Sachverständigen eine Gutachten gegeben. Aber ein Aquarium ist halt kein Keuteich. Aber wir haben es ja am Ende des Tages geschafft. Und die letzte Frage, die unsere Hörer wahrscheinlich haben werden, ja, wer hätte mich denn dann geprüft? Das hat die IHK dann gut gelöst. Da war dann ein Doktor der Biologie, eine Fischtierärztin, eine Chemikerin und ein Keuhändler. So, und das fand ich war jetzt dann auch in Ordnung. Und dann habe ich dieses Fachgespräch geführt und danach war dann der Weg auch beendet.
Genau, in diesen besonderen Fällen ist es so, dass wir halt die Experten suchen müssen, weil es keine Sachverständigen gibt, die es prüfen können. Dann organisieren wir diese Termine auch, entweder bei uns, wenn es ein installiertes Fachgremium ist, ist es irgendwo in Berlin oder in München. Und dann begleiten wir unsere Sachverständigen tatsächlich auch und unterstützen sie bei der Prüfung, zumindest beim Fachgespräch.
Und wenn das dann alles durch ist, wenn das alles geschafft ist, dann steht die Vereidigung an und dann kommt die Präsidentin, dann kommt Nicole genau. Grönemeyer. Wie läuft die ab, die Vereidigung?
Also bei mir war es total traurig, weil als ich ja gerade frisch Präsidentin war, war erstmal die Pandemie. Ja? Und das heißt, dann waren ganz viele, die hatten diese ganzen Bürden da auf sich genommen und hatten die Fachgespräche und alles geführt, wollten vereidigt werden und wir konnten aber nicht. Und dann haben wir hier tatsächlich in der IHK Köln die sogenannte Online-Vereidigung eingeführt. Das war dann sehr lustig, weil also es ist ja eigentlich schon ein sehr feierlicher Akt, weil es ist ja so der Höhepunkt von einem wirklich sehr langen Prozess. Das dauert zum Glück nicht immer 5 Jahre, aber es ist schon mit sehr viel Aufwand für alle Seiten verbunden. Da war es uns natürlich dann auch ein großes Anliegen, das dann auch tatsächlich zu einem Ende zu führen. Und normalerweise ist eine Vereidigung so, also das habe ich dann jetzt ja nach der Pandemie gelernt, also dass man das wirklich sehr schön macht in einem Raum, auch mit Blumenschmuck und dann wird erstmal eine Begrüßung, eine Danksagung und danach kommt ein formaler Akt der Vereidigung mit einer Belehrung und auch einer Verlesung der Eidesformel. Also das heißt, die Leute müssen dann schwören, dass sie die Aufgaben eines öffentlich bestellten und vereidigten Versteigerers oder Sachverständigen oder Kolkhafenbewerters gewissenhaft, weisungsfrei und unparteiisch erfüllen werden. Und dazu steht man auf. Und das war dann natürlich bei den Online-Vereidigungen so, dass alle aufstanden und niemand konnte sich mehr sehen. Und,
dann ist ja oft gefährlich, auch bei Online-Treffen aufzustehen.
Ja, ne? Yeah, also zum Glück, es waren immer alle vernünftig gekleidet. So. Also ja, das, okay. Man hat dann gesehen, das war den Leuten schon wirklich ein großes Anliegen. Und dann werden normalerweise dann die Erklärung und die Protokolle durch die Kandidaten und durch uns nochmal unterschrieben. Das ging natürlich dann in der Online-Vereidigung auch nicht. Das heißt, die haben wir dann im Vorfeld schon verschickt und haben die dann immer in die Kamera gehalten. Aber wir haben es geschafft, auch in der Pandemie alle unsere Leute wirklich vernünftig und auch so würdevoll, wie es online eben so ging, zu vereidigen. Aber es ist irgendwie toll, weil man hat da Menschen, die wirklich sich auf so einem Fachgebiet ganz, ganz viel Wissen angeeignet haben und die das dann ja auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und da muss man sehr dankbar sein und das sind wir auch. Und wir sind sehr stolz auf unsere wirklich tollen Sachverständigen, die wir hier im Kammergebiet haben. Wir sind allerdings, das kam ja auch eben schon raus, schon auch dafür bekannt, dass wir eine sehr strenge Kammer sind. Aber das wissen natürlich auch die Gerichte und das wissen auch die Leute, die mit unseren Sachverständigen zusammenarbeiten, dass wir hier ein sehr, sehr hohes Niveau haben. Und es gibt regelmäßig immer Diskussionen, ob das denn jetzt so richtig ist. Und auch das Präsidium, wir sind schon der Meinung, es ist wichtig, dass wir hier die Latte sehr hoch hängen. Weil wir müssen ja auch uns sonst mit den Beschwerden auch auseinandersetzen und wir können eigentlich also mehr oder weniger für unsere Sachverständigen die Hände ins Feuer legen.
Und es ist ja auch mit der Ernennung zum öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen nicht vorbei. Wie geht's denn weiter, Stefanie, danach?
Dann kommen erstmal die richtigen Aufträge vom Gericht, würde ich sagen. Es ist ja genau das, worauf die Sachverständigen eigentlich hinarbeiten, dass sie vom Gericht auch dann beauftragt werden. Das heißt, abgesehen davon, dass wir eigentlich ganz froh sind, dass wir 5 Jahre in den besten Fällen mit unseren Sachverständigen nicht viel Kontakt so haben, außer an unseren Sachverständigenveranstaltungen und Ähnliches. Weil das heißt immer, wenn wir von unseren Sachverständigen nichts hören, es läuft alles gut. Also das ist für uns immer ein gutes Zeichen, wenn wir keine Beschwerden bekommen oder viele Nachfragen, dann weiß ich, es ist alles gut. Denn das ist ja das, wo die Gerichte ja auch eigentlich drauf abzielen. Die brauchen Sachverständige, die ihnen bei Rechtsstreitigkeiten vernünftig und ordentlich helfen können. Und das ist halt bei uns. Wir bekommen im Jahr ungefähr 2000 Anfragen von unter anderem Gerichten, aber auch Unternehmen oder Privatpersonen eben, dass wir Sachverständige benennen sollen, weil die irgendwelche Probleme haben, was begutachtet haben möchten. Und ja gut, alle 5 Jahre melden wir uns dann mal bei den Sachverständigen und hören dann eben nach, was war so in den letzten 5 Jahren los, wie viele Gutachten sind es, was habt ihr so gemacht, damit wir halt dann auch zum einen die Qualität prüfen können, aber auch irgendwo in Kontakt bleiben.
Robert, wie viele Gutachten hast du so in den letzten 5 Jahren machen müssen?
Oh, das kann ich jetzt gar nicht rechnen. Also ich sage immer zwischen 5 und 15 sind es pro Jahr ungefähr aufgeteilt. Ich sag mal 2/3 Gerichtsaufträge und 1/3 Versicherungsaufträge.
Also du würdest es immer weiter empfehlen, diesen Schritt zu gehen zum ÖBIF-Sachverständigen?
Also wenn man halbwegs gut schlafen will bei der Angelegenheit, nein, in jedem Fall, weil man darf eines nicht vergessen, der gegnerische Anwalt, für den das Gutachten schlecht ist, der hat nur ein Ziel und das ist, den Sachverständigen aus dem Verfahren rauszukegeln. Und wenn man nicht öffentlich bestellt ist, dann macht man sich immer angreifbar. Und wie gesagt, das ist vor Gericht dann nicht lustig.
Also von daher, also auch ich kann als Präsidentin hier nur ganz, ganz herzlich aufrufen, denn also Sachverständige können wir eigentlich nie genug haben. Und das Durchschnittsalter unserer öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen liegt jetzt ungefähr bei 60 Jahren. Deshalb ist es auch wichtig, dass jüngere Expertinnen und Experten aus allen Fachbereichen die Chance nutzen, vielleicht ein zweites Karrierestandbein aufbauen möchten und deshalb dann auch sich auf den Weg zu machen, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständige zu werden. Es ist tatsächlich so, die Nachfrage nach wirklich tollen Sachverständigen, die ist so groß wie nie zuvor, denn die Zahl der Prozesse generell hat zugenommen und auch bei den Gerichten besteht ein großer Bedarf. Also wenn ich sowieso auf einem Gebiet schon fit bin, dann bietet es sich auf jeden Fall an, sich das auch von uns nochmal bestätigen zu lassen und auch den begehrten Rundstempel zu bekommen, weil man genießt dann wirklich ein Vertrauen, was man sonst in dem Maße nicht bekommt. Und natürlich auch noch die sehr gute Begleitung von unserem Team bei der IHK Köln, das sich dann auch natürlich um unsere Sachverständigen wirklich fachgerecht und fachkundig kümmert.
Ich bin mir sicher, da sind einige dabei, die jetzt ein bisschen Lust bekommen haben, vielleicht Sachverständige oder Sachverständiger zu werden. Wie wird das genau gehen, Stefanie? Wie kann man sich mit euch in Verbindung setzen? Einfach anrufen.
Genau, also man kann mich gerne einfach anrufen, eine E-Mail schreiben, um Informationen nochmal bitten. Die haben wir auch auf unserer Internetseite. Ganz ohne Probleme kommt man daran. Ansonsten machen wir gerne ein persönliches Gespräch auch mit den Kandidaten, weil wir halt auch einfach darlegen wollen, was kommt so auf sie zu, aber dass wir auch eben schon mal zeigen, mit wem haben sie es die Zeit zu tun. Gott sei Dank nicht immer die 4 Jahre, sondern in der Regel so 1,5, 2 Jahre. Das ist so der Durchschnitt, dass man sie halt einfach darauf vorbereiten kann, was kommt auf einen zu, bis dass man eben den Rundstempel hat und dann auch als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger loslegen kann.
Was kommt auf einen zu? Was kommt auf euch zu in den nächsten Wochen? Harter Cut jetzt, aber hier sind die Termine und Veranstaltungen der nächsten Tage und Wochen.
Kann man machen.
9.4. Bewerbenden Tag zur Ausbildungsstellenvermittlung im IHK-Bildungszentrum. 10.4. Digitales Gründungsforum. 11.4. Webinar. IHK vor KMU. Erfindungen sichern, Innovationen schützen. 12.4. Webinar Gründungskompass Basis, Ihre Orientierung im Gründungsdschungel. 17.4. Webinar Ukraine im Fokus. 18.4. Bewerbendentag zur Ausbildungsstellenvermittlung im IHK-Bildungszentrum.
Das also die Termine der nächsten Tage und Wochen. Aber wir wollen natürlich am Ende auch nochmal von Robert hören. Das haben wir noch gar nicht gefragt. Hast du eigentlich selbst auch Keulkarpfen und wie bist du überhaupt zu dieser Leidenschaft Keulkarpfen gekommen?
Ja, das ist eine berechtigte Frage und eine gute Frage, denn am Ende des Tages, fangen wir damit an, kann ich behaupten, ich habe jeden Fehler der Keuhaltung selbst gemacht und das macht es für mich natürlich viel leichter, diese Fehler zu erkennen. Und tatsächlich war es so, ich habe 1994 meinen ersten Keu in einem Gartenteich gesehen. Und das war lieber auf den ersten Blick, anders kann ich das gar nicht beschreiben. Und das werden viele Zuhörer jetzt gar nicht verstehen, denn Fische sind was ganz Komisches. Entweder man findet sie toll oder man kann gar nichts damit anfangen, weil die sind ja nicht wie ein Hund oder eine Katze. Und das ist halt, ich habe den ersten Koi gesehen und da hat sich bei mir im Kopf ein Schalter rumgelegt und habe gesagt, wow, das muss ich haben. Und 1995 habe ich dann meinen ersten Keuteich, damals noch gemeinsam mit meiner Frau, gegraben. Ein Jahr später habe ich dann schon erkannt, dass der verkehrt war. Und dann hat meine Frau schon keine Lust mehr gehabt und dann habe ich den zweiten alleine gegraben. Und dann nochmal, weil der zweite hat natürlich auch nicht funktioniert. Ja, und so habe ich dann, wie gesagt, jeden Fehler selbst gemacht. Und ich bin gar nicht selbst auf die Idee gekommen, Sachverständiger zu werden, sondern es gab in Deutschland damals noch einen Keuverein. Und dieser Keuverein hatte einen Vorsitzenden, der meinte dann irgendwann zu mir, ob ich nicht Lust hätte, als Sachverständiger tätig zu werden. Ja, und so nahm das ganze Ding dann seinen Lauf.
Ich nehme viel mit daraus, aber auch den Satz, als ich den Koi gesehen habe, war es Liebe auf den ersten Blick zwischen Robert und dem Koi. Und mit dieser Romantik sagen wir tschüss, danke fürs Zuhören. Danke Nicole, danke Stefanie, danke Robert.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal bei Kamasutra. Tschüss.
Tschüss.
Kamasutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.